Vater im Himmel, ich bete darum, dass du uns weiter dienst durch dein Wort. Ich bete, dass du mir hilfst zu reden, was nötig ist, und dass du uns das hilfst zu hören, was du sagen möchtest heute Morgen. Vater, komm du einfach und wirke du durch dein Wort. Gib du uns deinen Geist dafür. Amen. Amen. Ja, wir haben heute Morgen ein wichtiges Thema. Und zwar geht es da um Wahrheit. Jesus sagt mal an einer Stelle, ihr irrt euch, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes kennt. Da kommen Leute zu ihm und sagen, diese Geschichte mit der Auferstehung, da hat einer 7 Frauen gehabt und in der oder 7 Männer gehabt in der Auferstehung. Nee, ich glaube 7 Frauen. Oder 7 Männer, egal. Auf jeden Fall sind die alle nacheinander gestorben in der Auferstehung. Wessen Frau wird's denn sein? Und da sagt Jesus, ihr kennt die Schriften nicht und ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Deswegen irrt ihr euch. Und ich glaube, wir müssen wirklich beides kennen. Wir brauchen Verständnis von der Kraft Gottes, von seiner Gegenwart. Das, was wir hier erleben, das ist einfach total stark und wichtig. Dass wir ihn kennen, seine Gegenwart kennen, seine Kraft kennen. Und es ist genauso wichtig, dass wir seine Wahrheit kennen, sein Wort kennen. Wir brauchen wirklich beides, um uns nicht zu irren. Ja, es ist interessant, dass Jesus nicht sagt, ihr kennt mein Wort nicht, deswegen irrt ihr euch. Das würden wir vielleicht denken. Wir brauchen einfach sein Wort und dann irren wir uns nicht. Aber das sagt er nicht. Er sagt, ihr braucht die Kraft. Ihr müsst die Kraft kennen und das Wort. Und er sagt eben auch nicht, es reicht, wenn ihr die Kraft Gottes kennt. Wozu das Wort? Nein. Wenn wir nur die Kraft haben, sind wir in Gefahr, uns zu irren. Egal wie viel Kraft da ist, wir sind in Gefahr, uns zu irren, wenn nicht das Wort dazukommt. Und so gibt's immer wieder diese beiden Dinge, die Jesus zusammenstellt. Kraft, Wort oder Gnade und Wahrheit. Wir brauchen die Gnade, die Liebe Gottes, seine Annahme und wir müssen seine Wahrheit kennen. Wir brauchen beides. Und Gnade und Wahrheit kommt immer als oder ganz oft als Pärchen vor im Alten Testament. Schaut mal nach in dem Psalm. Gnade und Wahrheit. Oder auch die Stelle, die du vorhin vorgelesen hast, denn wo Gott sich selber dem Mose offenbart und wo er ausruft vor Mose, wer er ist, Jahwe, gnädig und barmherzig, voller Gnade und Wahrheit. Manchmal wird das mit Treue übersetzt, bei Luther, das heißt aber Wahrheit im Hebräischen. Und ich möchte was darüber sagen, über das Thema, was das manchmal für uns bedeutet, die Wahrheit Gottes festzuhalten. Ich möchte jetzt diese andere Seite der Medaille anschauen. Kraft Gottes haben wir schon angeschaut, Gnade Gottes, Güte Gottes, total wichtig. Ich will nichts davon wegnehmen. Ich möchte diese andere Seite heute Morgen anschauen, die Wahrheit Gottes. Und den Preis für die Wahrheit Gottes in unserem Leben zu bezahlen. Weil das kostet einen Preis. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Die Wahrheit wird erst zu deiner Wahrheit, wenn du den Preis dafür bezahlst. Also die Wahrheit ist wahr, die ist sowieso immer wahr und die ist im Weltraum irgendwie wahr. Ja, die steht hier. So, die bleibt die Wahrheit, ob du es glaubst oder nicht. Ja, aber wie wird die Wahrheit zu deiner Wahrheit? Indem du das nimmst und den Preis dafür zahlst, dass du das glaubst. So wird's zu deiner Wahrheit. Sonst bleibt's irgendwie einfach nur die Wahrheit. Und meine Frau und ich, also ich alleine und meine Frau und ich, wir haben da viele Erfahrungen gemacht und sind immer wieder vor diese Entscheidung gestellt gewesen, den Preis für die Wahrheit zu bezahlen. Und gerade wenn wir uns mit dem Thema Gemeindebau beschäftigen, dann ist das immer wieder eine Frage, vor der wir stehen. Als Leiter und auch als, in Anführungszeichen, verzeiht mir, normale Gemeindeglieder. Leiter sind auch normal, aber aber jeder steht vor der Frage, zahle ich in meinem Leben den Preis für die Wahrheit? Das sind manchmal kleine Entscheidungen und manchmal sind das größere Entscheidungen. Und Gott möchte, dass wir den Preis für die Wahrheit zahlen. Ich habe am Anfang unserer Zeit hier diese Geschichte erzählt, dass dieser bekannte Mann, Ulf Ekman, charismatischer Leiter aus Schweden, der eine große Bibelschule gegründet hat, viele Gemeinden gegründet hat in Schweden und vor allen Dingen auch in Russland. Der hat evangelische Theologie studiert, ist dann Pfingstler geworden oder freier Charismat, keine Ahnung, und hat da diese riesen Bibelschule gegründet und hat eine riesen Arbeit aufgebaut. Und jetzt gibt er bekannt, ich bin katholisch geworden. Das. Wieso hast du das Amen da gesagt gerade? Nein, nein, das ist auf keinen Fall Amen. Das Gegenteil ist die Wahrheit, ja. Wir versuchen Leute da rauszuführen, wir versuchen Leute freizukriegen von diesem Mariengeist, wir versuchen die Leute freizukriegen von diesen ganzen Deformierungen aus der katholischen Kirche. Und dieser Mann wird katholisch. Was ist da in dem Mann vorgegangen? Das macht man nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Ja. Und das, wie kommt das? Deswegen, das Thema Wahrheit ist ein wichtiges Thema. Wir können nicht irgendwie das an die Seite legen und sagen, wir brauchen nur die Kraft Gottes unter uns und die Liebe Gottes unter uns. Das reicht nicht. Definitiv nicht. Wir müssen ein Verständnis von dem haben, was die Wahrheit Gottes ist, und dann müssen wir dafür bereit sein, den Preis zu zahlen mit aller Konsequenz. Und ich möchte einfach ein paar Gedanken erstmal zur Wahrheit sagen und dann ein paar Beispiele. Wahrheit hat viele Eigenschaften, ja. Das erste ist, Wahrheit ist die Natur Gottes. Gott ist Wahrheit und der Teufel ist der Vater der Lüge. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß, aber so ist es, ja. Gott ist die Wahrheit und der Teufel ist die Lüge. Gott ist gut und der Teufel ist böse. Und das Interessante ist, dass wir oft um diese einfachen Wahrheiten kämpfen. Gott ist gut, Gott ist Güte, Gott liebt dich. Und der Teufel ist böse und hasst dich und will dich töten. Und er setzt alles da dran. Und was der Teufel macht, ist, er versucht diese einfachen Wahrheiten zu verdrehen und sagt, Gott ist gut, aber, und ich bin böse, aber. Und aber ich habe auch was Gutes. Aber das ist erstmal das Erste. Wahrheit ist was, was in Gott ist, was Gutes ist. Nichts, wovor man Angst haben muss. Und in Gott gibt es keinen Widerspruch zwischen Gnade und Wahrheit. Und der Kampf tobt deswegen um Wahrheit, weil der Kampf um Gott geht, um Gottes Ehre geht. Deshalb tobt ein Kampf um Wahrheit und der Teufel hat ausgeklügelte Strategien, um Wahrheit niederzuhalten, um Wahrheit zu verdunkeln. Und seine Hauptstrategie, das ist euch auch nicht unbekannt, ist nicht das komplette Gegenteil. Das ist nicht die Strategie des Teufels, das ist das Platte, das durchschauen wir sofort. Des Teufels Strategie ist Halbwahrheit. Und das ist auch, ich will jetzt nicht den armen Ulf Ekman hier schmähen, ja, aber das ist das Problem, was ich dort sehe. Auch in dem, was er jetzt von sich gibt. Er hat in der katholischen Kirche große Liebe zu Jesus gefunden. Das glaube ich ihm. Er hat dort biblische Lehre gefunden. Das glaube ich auch. An manchen Ecken findet man das da. Ja, ja, da gibt's Leute, die predigen biblische Wahrheit. Hinwendung zu den Armen hat ihn beeindruckt. Das Leben aus den Sakramenten, das weiß ich nicht, was er damit meint, aber okay. Nur, das andere, das Problem ist, das ist vermischt mit allen möglichen anderen. Und der katholische Geist ist ein Geist der Vermischung. Das ist das Problem. Du hast Okkultismus und Wahrheit nebeneinander. Und ich sag wirklich Okkultismus. Ja, ich habe euch, habe ich das erzählt? Ich bin da den Kreuzweg da hochgegangen. Ich war mal hier alleine, ein paar stille Tage gemacht und bin gegenüber auf dem anderen Berg. Da geht so ein Kreuzweg hoch. Das heißt, das sind so Kreuze am Weg und Bilder drin. Ich habe mir das angeguckt. Das ist normalerweise nicht mein Ding, weil es so kitschig ist, ja. Aber das war gar nicht schlecht und die Untertitel drunter waren gut, ja. Und ich dachte, die gucke ich mir mal an, lauf da hoch und dachte, na, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann kam ich da oben hoch und es war da so ein eingezäunter Platz und so eine Bank und da dachte ich, da setze ich mich jetzt hin, hat man schöne Aussicht und da stand da Marienkraftfeld. Ja, wirklich. 10 Minuten andächtiges Schweigen bringen die Energie zum Fließen und nach 10 Minuten hört es auf, aber man kann es täglich wiederholen. Könnt ihr euch angucken, gegenüber, also müsst ihr eine Stunde laufen ungefähr, dann seid ihr da an dem Marienkraftplatz. Vermischung. Ja, du gehst da hoch, Kreuzweg, da geht's um Jesus, da ging's wirklich eigentlich ganz gut um Jesus, ja, muss ich sagen, dann kommst du da hoch an Mariakraftplatz. Was willst du damit anfangen? Ja, also natürlich finde ich jetzt in der katholischen Kirche was über Jesus, aber ich finde auch das andere dort. Ja, deshalb die Verführung des Teufels ist eben Halbwahrheit und nicht platte Lüge. An manchen Stellen ist es auch platte Lüge, aber für die Christen ist seine Strategie Halbwahrheit. Oder er schiebt auf der Gefühlsebene eine Wahrheit hin. Oder schiebt irgendwas hin und auf der Verstandesebene, weil du das Gefühl eingekauft hast, nimmst du dann diese Lüge, die er mitschiebt, kaufst du mit ein. Ja. Und das ist oft eine Strategie. Ihr kennt diese Geschichte von dieser Magd mit dem Wahrsagegeist, die sagt, Paulus ist ein Diener. Das sind die Diener Gottes, die euch den Weg der Wahrheit verkündigen. Apostelgeschichte 16, 17 hat dieser Dämon gesagt. Das sind die Diener Gottes, die euch den Weg der Wahrheit verkündigen. Ja, preist dem Herrn. Wahrheit vermischt mit Lüge, von einem Dämon gesprochen. Ja, das ist keine Wahrheit. Das ist keine Wahrheit, weil Wahrheit ist was, was mit dem Wesen Gottes zu tun hat. Und selbst wenn der Teufel Wahrheit ausspricht, ist es Lüge. Er hat sogar das Wort Gottes manchmal im Mund. Ja. Er scheut sich nicht gegenüber Jesus, das Wort Gottes zu zitieren. Und er bringt eine Halbwahrheit auch zu Jesus. Schmeißt dich runter und dann, weil es steht geschrieben, der Herr wird dich behüten. Natürlich steht das geschrieben, das ist die Wahrheit, aber das andere vermischt von ihm Halbwahrheit. Und es gibt noch ein großes Mittel, was der Teufel gebrauchen wird, auch in Zukunft und jetzt auch schon gebraucht. Das kündigt uns Jesus an. In Matthäus 24, 24. Denn es werden viele falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Da können wir ja jetzt sagen, Halleluja. Ist es nicht möglich? Also können wir uns entspannt zurücklehnen. Also ich lese den Vers und ich muss euch sagen, ich habe eine gewisse Furcht. Und es gibt eine gesunde Furcht, dass man sagt, dass man nicht sagt, naja, das betrifft mich nicht, sondern dass man sagt, das ist eine Warnung von Jesus, wo er sagt, da kommt so eine starke Kraft von Lüge und Verführung auf uns zu, die ist so stark, dass wenn es möglich wäre, aber zum Glück ist es nicht möglich, in Klammern, würden auch die Auserwählten verführt. Oh Mann, Herr, wenn Ulf Eckmann katholisch wird, Herr, bitte halte mich auf deinem Kurs. Was ist vorgegangen in dem Mann über 10 Jahre, in die letzten 10 Jahre, dass der diesen Schritt gegangen ist, einen Schritt, wo ich sagen muss, das ist ein Schritt wirklich in den absoluten Irrtum. Also es ist, kann ich euch begründen, warum ich das denke, ja? Aber das ist, hat viele, viele Folgen. Ich weiß nicht, wer, ich glaube, eine große Verwirrung, dass das auslöst auch, ja? Aber wir können nicht einfach sagen, okay, Endzeit kein Problem, der Herr beschützt uns. Ja, der Herr beschützt uns, aber ein Problem ist es trotzdem. Es werden falsche Christusse, falsche Gesalbte, ja, könnte man übersetzen. falsche Gesalbte des Herrn. Da hast du den Gesalbten des Herrn nicht an, ja. Falsche Gesalbte auftreten und falsche Propheten und werden große Zeichen und Wunder tun. Große Zeichen und Wunder. Wir haben im Moment kleine Zeichen und Wunder. Auch bei uns, ja. Oder? Kleine Zeichen und Wunder. Sind wir ehrlich, okay? Wir können die jetzt in den Prospekt drucken und sagen, wir haben die ganze Woche Zeichen und Wunder erlebt. Wow, das sieht dann super aus, ja. Und dann, das wäre nicht mal gelogen, aber hier, also bei Paulus gibt es mal eine Stelle, dass er außergewöhnliche Zeichen getan hat. Und ich habe gedacht, wenn wir wenigstens mal schon mal die gewöhnlichen Zeichen von Paulus hätten, ja. Und ja, aber hier wird uns angekündigt, dass falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Und auch Wunder und Zeichen sind ein Mittel, Gläubige zu verführen. Gläubige zu verführen. Ungläubige sowieso. Aber Gläubige zu verführen. Nicht jedes Zeichen und Wunder, was wir sehen, ist automatisch von Gott. Selbst nicht jedes Zeichen und Wunder in irgendeinem frommen, unter irgendeinem, einer frommen Überschrift. Nicht, weil es Gottesdienst heißt. Ich muss jetzt aufpassen, nicht, dass ihr jetzt das in den falschen Hals kriegt und das dann jetzt Angst kriegt. Aber nicht alles, was in dem Gottesdienst passiert, ist automatisch, weil Gottesdienst drüber steht, schon ein Zeichen von Gott. Ich rede jetzt nicht von unseren Gottesdiensten, ich rede überhaupt. Wirklich, ich rede nicht von dieser Versammlung hier. Aber ich habe im Internet Dinge gesehen, ja, unter dem Namen von Gottesdienst. Und da muss ich sagen, liebe Leute, wo ist euer normaler Verstand geblieben? Ja. Und trotzdem ist da drin eine Power am Wirken. Das ist nicht nur einfach Dummheit, sondern es ist eine Power am Wirken, ja. Und was passiert, wenn wir in so eine Konferenz kommen? Und auf einmal, und da ist irgendein super Prophet, der macht große Zeichen und Wunder. Was machst du dann? Und du schaust das. Und du kaufst das Wunder ein und dann bringt er irgendwas daher, was dann von der Lehre vielleicht ein bisschen schief ist. Kaufst du das mit ein? Ja, das ist schwer. Wir dürfen nicht denken, dass das einfach so nahtlos an uns vorübergeht. Ja? Wir müssen jetzt den Preis für die Wahrheit zahlen und auch sagen, Herr, wir wollen auf dem Kurs der Wahrheit bleiben. Wir wollen Wunder, wir wollen Zeichen, aber wir wollen auch unterscheiden. Ja, wir wollen auch fähig sein, da nicht drauf reinzufallen. Wenn du das schon sagst, dass es so schlimm wird, so eine geistliche Power hat, so eine geistliche Atmosphäre von Wow hat, ja. Und vielleicht bist du in einer Versammlung, wo 90% das alles toll finden, ja. Was machst du dann? Klatscht du dann mit? Wisst ihr, ich habe das mal erlebt. Ich weiß nicht, haben mich das schon mal erzählt mit Silke? Hast du das erzählt mit dem? In Zwickau hat die Silke das erzählt mit Rodney Howard Brown. Hast du? Ja. Okay, also gut, ich erzähl's noch kurz. Wir waren in einer Versammlung mit Rodney Howard Brown. Der Name ist kein Geheimnis. Er kennt ihn vielleicht, ja. Ist ein ganz bekannter charismatischer Prediger gewesen, hat viele gute Sachen gesagt. Ich habe ein Buch von ihm, das ist klasse. Aber da war ich in der Versammlung, da hat er eine Kollektenpredigt gehalten, das war hochgradig manipulativ, ja. Der hat auch Zeichen und Wunder getan und dann hat er für sein neues Missionsprojekt geworben, das folgendermaßen ist, die kaufen einen Hammer. Ihr wisst, dass ein Hammer ist, diese amerikanischen Geländewagen. Und dann hat er einen großen Gottesdienst. Die kaufen einen Hammer, laden Leute ein in den Gottesdienst und sagen, in diesem Gottesdienst wird dieser Hammer verlost. Und am Ende geht einer von euch mit dem Ding raus. Oh, da kommen die Leute in den Gottesdienst. Gut, cool, oder? Würde ich auch mal hingehen. Vielleicht gewinne ich ja was. Okay, auf jeden Fall macht er da seine Kollektenpredigt und hat das super dargestellt. Und ich habe gedacht, was ist denn das hier eigentlich, ja? Und das ging immer weiter und dann war der Aufruf und jetzt gibt was. Und Leute, ich muss euch sagen, ich bin so blöd gewesen, ich habe tatsächlich Geld genommen und habe das dem ins Opfer geworfen, weil das da alle gemacht haben. Und die Atmosphäre war irgendwie so aufgeladen, ich weiß gar nicht mit was. Ich habe tatsächlich meinen Geldbeutel rausgenommen und habe dem da mein Geld gegeben. Und dann kam ich nach Hause und ich sag: Silke, das war echt, du weißt, was ich gemacht habe. Ich habe dem doch tatsächlich Geld gespendet. Das darf doch nicht wahr sein. Sonst war der Abend gar nicht schlecht, aber das war eine Katastrophe. Das war so manipulativ. Meine Frau sagt: Na, ich guck mir das morgen auch mal an. Ich sag: Silke, aber du gibst dem kein Geld. Und sie: Ja, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Dann ging Silke da in den Gottesdienst, kam abends nach Hause, hatte so ein Gesicht. Ich sag: Silke, was hast du gemacht? Ich habe dem auch Geld gegeben. Genau dasselbe Spielchen wieder. Und meine Frau ist da wirklich, die kann ganz schön Haare auf den Zähnen haben, ja? Ja. Ja, aber die manipulative Kraft war so stark, dass die auch unseren Geldbeutel genommen hat und hat dem Geld gespendet. Und da habe ich eine Ahnung davon gekriegt, was Manipulation sein kann und Lüge sein kann oder Halbwahrheit sein kann, vermischt mit irgendwelchen Wundern. Ja, weil da ging schon die Post ab in dem Gottesdienst. Und zwar nicht alles vom Teufel da drin. Also, Derek Prince hat mal ein Wort gesagt, kennt ihr vielleicht auch, ich wiederhole es mal. Der hat gesagt: Derek, die charismatische Bewegung ist ein idealer Ort für den Aufstieg des Antichristen. Weil diese Christen erstens ihre Bibel nicht kennen, zweitens die Tendenz haben, alle Zeichen und Wunder als von Gott anzunehmen und drittens einen großen Personenkult betreiben. Leichtgläubig und wundergeil. Ja. Leichtgläubig und wundergeil. Entschuldigt, ja. Es muss, die Wahrheit muss zentral sein. Es reicht auch nicht, oh, wie sage ich das jetzt? Doch, ich sag's. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr mich missversteht. Wir können nicht von Lobpreis leben. Wir können nicht mit Lobpreis alleine Gemeinden bauen. Unmöglich. Ich kenne Leute, die versuchen nur von Lobpreis zu leben. Und für alles, was es an Problemen gibt, ist Lobpreis die Antwort. Evangelisation? Mehr Lobpreis. Irgendein Problem? Mehr Lobpreis. Nichts gegen deine Predigt, Annegret. Ich bin voll davor. Ich will es bloß ausbalancieren. Wir können nicht alleine von Lobpreis leben. Und Lobpreis ist nicht die Antwort für alles. Sonst könnten wir die Bibel an die Seite legen. Sagen: Der Herr hat gesagt, Lobpreis. Okay. Das war's. Das ist aber nicht die Wahrheit. Gnade und Wahrheit, Kraft und Wahrheit. Und wir müssen eine Leidenschaft für die Wahrheit haben. Habt ihr das? Ja, das brauchen wir unbedingt. Und ich glaube das wirklich. Wir brauchen diese Entschlossenheit, beides zu haben. Wir müssen die Kraft Gottes verteidigen, gibt's keinen Kompromiss, wenn einer dagegen spricht, und auch kein Kompromiss, wenn einer gegen die Wahrheit spricht oder da irgendwas vermischen will. Und auch diese Stelle wurde schon zitiert, 2. Thessalonicher 2, 9 bis 12, wo Paulus über den Schutz vor Verführung spricht. Und da geht's auch um die Endzeit, da geht's auch wieder um Zeichen und Wunder. Lass uns das mal lesen. Also da spricht er über die Ankunft des Antichristen, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit, zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also wir haben hier wieder Zeichen und Wunder, jede Machttat der Lüge. Derek Prince hat mal gesagt: Stellt euch mal vor, Kennedy hätte Wunder getan. stellt euch mal vor, Obama würde Wunder tun. Stellt euch das mal vor, eine große Kraft der Verführung. Ich glaube, dass der Mann ein massiver Verführer ist. Vertritt alles, was antichristlich ist. Lasst uns nichts im Irrtum sein. Er vertritt alles, was antichristlich ist, alles, was gegen unsere Werte geht, auch wenn er sagt, er geht ab und zu in die Kirche. Ja? Und stellt euch mal vor, der macht noch ein paar Wunder. Stellt euch mal vor, der Papst macht ein paar Wunder. Der jetzige Papst. Richtige, große Wunder. Oh, das meint ihr, wie viele Leute katholisch werden? Also so müssen wir uns das ungefähr vorstellen. Also so stelle ich es mir mal vor. Ja, dass wirklich die Atmosphäre so ist, dass man wirklich Mühe hat zu unterscheiden. Und dann sagt hier Paulus, hier gibt's einen Schlüssel und das ist die Liebe zur Wahrheit. Dass man die Wahrheit lieb hat. Man muss nicht verführt werden. Also es ist nicht so, dass alle verführt werden. Das ist nicht so. Man kann geschützt sein. Und es gibt ein gutes Buch von Derek Prince, Schutz vor Verführung. Aber ich möchte einfach diesen Kern rausholen, um den es heute geht, nämlich Wahrheit, Liebe zur Wahrheit. Und Liebe zur Wahrheit ist, dass man die Wahrheit schätzt, dass man die Wahrheit sucht, dass man sich selbst der Wahrheit aussetzt, dass man im Licht lebt vor Gott und vor Menschen, dass man für die Wahrheit einsteht, dass man bereit ist, für die Wahrheit zu kämpfen, dass man keine Kompromisse macht, wenn man Wahrheit erkannt hat. Ich rede von der Wahrheit, die du erkannt hast, dass du damit keine Kompromisse machst. Wenn du die Wahrheit über Taufe erkannt hast, kannst du nicht dann einen Kompromiss machen. Das ist das Problem. Nicht, wenn du es nicht erkannt hast. Viele haben die Wahrheit nicht erkannt. Ja, denen kann ich keinen Vorwurf machen. Aber wenn du die Wahrheit erkannt hast, darfst du keinen Kompromiss machen. Ich habe das heute Morgen erzählt. Wie habe ich mich taufen lassen? Ihr werdet es nicht glauben. Während meines Theologiestudiums habe ich ein Seminar über Taufe besucht. Taufe im Neuen Testament. Das war gemacht, ist alles kein Geheimnis. Professor Stuhlmacher, vielleicht kennt ihn jemand von euch, den Namen. Hat interessante, gute Sachen gesagt, ja. Gut, der hat uns allen Studenten dort im Seminar, 50 Studenten, aus dem Neuen Testament nachgewiesen, es gibt nur eine Taufe der Gläubigen im Neuen Testament. Sind alle Stellen durchgegangen. Hintergrund angeguckt, griechisch vor und zurück, bla bla bla, alles angeguckt und alle Studenten saßen da mit offenem Mund. Was ist jetzt los hier? Ja, lasst uns erstmal gucken, was im Neuen Testament steht. Also gut, gucken wir mal erstmal. Und alle waren geschockt. Lutherische, evangelische Theologiestudenten. Wir sind das ganze Neue Testament durchgegangen und Fazit, es gibt nur Taufe der Gläubigen im Neuen Testament. Was anderes gibt's nicht. Keine Babytaufe oder irgendwas anderes, ja. Irgendwann ist der Groschen bei allen gefallen gewesen. Und dann haben wir gefragt, in der letzten Sitzung, Herr Professor Stuhlmacher, was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Das ist eine ganz andere Frage. Und Kirchenpolitik und dies und das und Kirchengeschichte, alles hat er dann zusammengebracht und hat das alles, was er uns im halben Jahr gezeigt hat, wieder rumgedreht. Bumm. Dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Ich habe jetzt eine Wahrheit erkannt und jetzt soll ich das da machen, was der mir da gerade vorschlägt. Und da kamen noch andere Sachen dazu, aber ich wusste, nein, das geht nicht. Ich habe jetzt eine Wahrheit erkannt. Ich kann doch jetzt nicht mit der Wahrheit einen Kompromiss machen. Wo soll denn mein Leben hingehen? Wo soll denn mein Leben hingehen? Wenn du eine Wahrheit erkennst, musst du dann den Preis dafür zahlen, indem du die Wahrheit tust. Und ich habe das meiner Frau erzählt. Meine Frau war eine Verfechterin der Kindertaufe mit Klauen und Zähnen. Sie die Kindertaufe verfochten. Mit allen Argumenten, die Kindertäufer haben. Meine Frau das verfochten. Und hat jeden Babytauftag sich eine Kerze angezündet und sich an ihre Taufe erinnert. So. Dann habe ich gesagt, du Silke, ich muss dir sagen, wir waren damals schon befreundet, was der Stuhlmacher uns da erzählt. Ja, das kann nicht sein, wir sind durchs Neue Testament. Meine Frau war dann ruckzuck, heiß oder kalt, ja. Heiß für das eine, ja, das ist tatsächlich falsch. Also taufen. Und meine Frau war schon dann ganz klar, wir lassen uns taufen, natürlich. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, weißt du, was das bedeutet, wenn ich mich taufen lasse? Schluss mit lustig. Also Pfarrer vorbei, ja? Und also ich kann auf jeden Fall kein Pfarrer mehr werden. Ich weißt du, dass du dann einen Abiturienten heiratest mit 28, einen 28-jährigen Abiturienten? Und ja, ich habe ja dann die Konsequenzen vor Augen gemalt, da musst du das Geld verdienen. Ja, und wir haben uns dann mit Furcht und Zittern, ich mit Furcht und Zittern, meine Frau mit Holtrio, wir haben uns haben wir uns taufen lassen. Ah, da könnte ich so viele schöne Geschichten erzählen. Aber das ist ein Preis gewesen, den ich zahlen musste dafür. Ich bin wirklich, ich habe dann mein Studium noch fertig gemacht, ja. Ich habe auch den Rat gekriegt, das zu tun, und es war auch richtig, obwohl es mir einfach nur schlecht ging am Schluss, nur noch da, ja, in dem Studium. Also ich habe richtig körperliche Schmerzen teilweise gehabt von dem Unsinn, der da erzählt wurde. Und aber ich habe es fertig gemacht und ich bin auch froh darüber. Aber trotzdem war Fakt, ich war danach Abiturient. Weil wer braucht einen gebrauchten Theologen? Die Freikirchler sind alle kritisch und alle anderen lachen nur. Was willst du mit einem Theologen anfangen? Ja, das war ein spannender Weg für uns. Ja. Auf jeden Fall, der Punkt für mich ist, wenn du Wahrheit erkannt hast, musst du danach gehen. Und ich möchte jetzt einen Satz sagen, und das ist eigentlich mein Zentrum von dem, was ich heute sagen möchte. Du bist nicht verantwortlich für die Konsequenzen deines Gehorsams. Ich möchte das nochmal erklären. Du bist nur verantwortlich, dem Herrn zu gehorchen. Du bist nicht dafür verantwortlich, was das für Konsequenzen hat. Ich weiß gar nicht, von wem der Satz ist, aber ich finde das einfach stark. Du bist nicht verantwortlich für die Konsequenzen deines Gehorsams. Du musst dir nicht ausrechnen, Herr, wenn ich das jetzt mache und dir gehorche, was passiert denn dann? Dann werde ich ja da rausgeschmissen, dann habe ich keine Arbeit mehr, dann geht meine Familie den Bach runter, dann geht die Welt unter. Oder keine Ahnung. Oder wenn ich jetzt aus der Kirche austrete, verliere ich meine Arbeitsstelle. Vielleicht arbeitest du irgendwo in der Pflege, musst in der Diakonie sein. Wenn ich da jetzt austrete, dann werde ich ja da verliere ich meinen Arbeitsplatz. Herr, das geht nicht. Der Herr sagt, nein, du bist nicht verantwortlich für die Konsequenzen. Dafür bin ich verantwortlich. Du musst es nur tun. Und was dann kommt, das kannst du mir überlassen. Ob es bergrunter geht oder berghoch, das ist meine Sache. Und manchmal geht es wirklich erstmal bergrunter. Ja. Aber wir können nicht sagen, wir können uns auch nicht selber irgendwie ausdenken, ja, ich mache so einen halben Weg, ja. Da sind noch mehrere mit mir gewesen, die diese Wahrheit mit über Taufe erkannt haben, die Konsequenzen nicht gezogen haben. Ja, ich will da irgendwie drinnen bleiben und ich will Prophet im eigenen Land bleiben. Und die Propheten sind auch immer beim Volk geblieben. Alles Mögliche habe ich da gehört. Ganz tolle hat sich das immer angehört. Und du bist der Abtrünnige und wir sind die wirklich die Leidensfähigen. Und du bist der den einfachen Weg sucht. Keine Ahnung, alles Mögliche habe ich da gehört, ja. Aber ich weiß nicht, wo die Leute heute sind. Ich muss euch wirklich sagen, ich weiß es nicht. Okay, wir haben die Verantwortung, die Wahrheit zu lieben. Nicht nur, wenn sie jetzt dann gerade daherkommt und ich nicht anders kann, dann werde ich halt irgendwie, wenn es jetzt gerade hier alle machen, dann mache ich das auch jetzt, was die Wahrheit ist. Nein. Wir müssen die nicht nur dann annehmen, wenn sie gerade so auf uns trifft und hoffentlich erkenne ich bloß nichts, dann hat das vielleicht riesige Konsequenzen, ja. Nee, lass uns die Wahrheit leben. Lass uns leidenschaftlich sein für die Wahrheit. Und sagen, ja, ich will die Wahrheit wissen. Ich will die Wahrheit erkennen. Und danach will ich leben. Der Derek Prince sagte mal, er hat so eine Leidenschaft für die Wahrheit. Wenn er irgendwo was sieht, was nicht wahr ist, dann steht irgendwie alles in ihm auf und er sagt, boah, das geht hier nicht, ja. Okay, da muss man dann auch lernen, damit umzugehen, wann es passt. Ja, da muss dann wieder Liebe dazu. Aber trotzdem, diese Liebe zur Wahrheit. Jesus betet. Johannes 17,17, heilige sie in der Wahrheit, in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und Gottes Maßstab ist nicht Zeichen und Wunder, nicht Prophetie, kein großer Name. Alle können sich irren und haben sich oft geirrt. Es gibt nur eine Sicherheit, Liebe zur Wahrheit. Okay, das ist mein Punkt 1. Liebe zur Wahrheit. Also Preis für Wahrheit zu bezahlen. Und mein Punkt 1 ist, lasst uns die Wahrheit lieben. Und wir beten da vielleicht nachher dazu, wenn ihr das noch nie gemacht habt, vielleicht habt ihr es auch schon gemacht, ganz bewusst diese Liebe zur Wahrheit anzunehmen. Zu sagen, ja Herr, ich will die Wahrheit lieben. Und dann auch den Preis dafür zahlen. Und wir haben gerade schon gelesen, das ist jetzt mein zweiter Punkt, das hat ganz arg damit zu tun, wie wir zum Wort Gottes stehen. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Mein zweiter Punkt, unsere Haltung zum Wort Gottes. Und ich möchte jetzt nicht über stille Zeit und sowas reden, aber eine viel grundsätzlichere Haltung zum Wort Gottes. Ich habe schon gesagt, Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und wir müssen, wie gesagt, die echte Kraft kennen. Nicht die Kraft Gottes, die manipuliert ist durch Umschucken von Leuten und durch Aufdrehen von Klimaanlagen. Alles diese Geschichten haben wir alle schon gehört, ja. Große Konferenz von einem großen geistlichen, charismatischen Mann und hat gesagt, ja, jetzt spüre ich, wie der Wind des Heiligen Geistes durch den Raum geht. Und dann hat hinten einer einen Schalter von der Klimaanlage hochgedreht. Doch? Bitte? Und oder eine feinere Form ist, dass man die Kraft Gottes manipuliert, indem man Leute umdrückt beim Beten. Das ist hier zum Glück nicht so, ja. Aber das ist was nicht das Echte ist, ja. Manchmal passiert trotzdem was übrigens, ja. Aber es ist nicht richtig, wenn wir das tun. Das bringt eine falsche Haltung der ganzen Sache gegenüber hervor. Und wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, können wir nicht unterscheiden, was von Gott kommt und was nicht. Wir können unsere eigenen Gedanken und Gefühle nicht beurteilen. Wir können Offenbarung nicht beurteilen. Ja, wir können so nicht mal Jesu Jünger sein, weil wir können nur sein Jünger sein, wenn wir in dem Wort bleiben. Wir können nicht wirklich heilig leben. Wir können Gott nicht wirklich lieben und besser kennenlernen. Und wenn wir das Wort haben, dann können wir das alles. Dann können wir unterscheiden, was von Gott kommt. Dann können wir unsere Gedanken und Gefühle beurteilen. Wir können Offenbarung richtig beurteilen. Wir können Jesu Jünger werden, wir können wirklich heilig leben, wir können Gott wirklich lieben und ihn besser kennenlernen. Deshalb brauchen wir diese Liebe zur Wahrheit und die Liebe zum Wort Gottes. Nochmal, ich habe das schon gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, uns für die Konsequenzen Gedanken zu machen. Unsere Aufgabe ist es, dem Wort Gottes gegenüber treu zu sein. Dem Wort Gottes gegenüber treu sein heißt, dass wir es aufnehmen und annehmen, wie es ist. Dass wir es bewahren, wie es ist. Dass wir es nicht an die Seite legen und eigene Wege suchen. dass wir es nicht verändern oder anpassen oder abschwächen oder umdeuten oder wegdiskutieren oder politisch korrekt ausdrücken. Das habe ich jetzt nicht dabei. Die vormalige Familienministerin Schröder hat mal in einem Interview gesagt, ob sich Gott als Vater offenbart oder nicht, ist eigentlich egal. Wir können Gott mit dem anreden, wie wir Lust haben, ja, mit Gott oder mit Vater oder mit Mutter oder mit irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum die sich dazu äußern musste, aber die hat das irgendwie so hingestellt als Statement von höchster Stelle. So, das ist egal, ein Dekret, Bundesregierung, es ist egal, wie wir Gott anreden. Gott, ob Gott sich als Vater oder Mutter offenbart, völlig egal. Alles ist Gott. Allah, Buddha, bla bla bla. Alles ist Gott. Und wie der das anredet, ist egal. Und ihr könnt nicht auf irgendwas bestehen an der Stelle. Aber wir sehen, dass Gott das schon definiert. Er offenbart sich als Vater. Er offenbart sich nicht als Mutter. Er offenbart sich mit mütterlichen Seiten, das haben wir schon gesagt, das ist richtig. Aber er offenbart sich als Vater. Mit sehr mütterlichem Herzen, aber als Vater. Er ist der Vater. Ich will jetzt nicht wieder über die Hütte schimpfen, da habt ihr schon genug Schimpfe drüber gehört. Aber wir können nicht, es ist nicht egal, ob Vater oder Mutter. Wenn du das einmal schluckst, dass es eine Mutter ist, dann nimmst du das andere mit, ja? Es ist nicht egal. Und auch andere Sachen, wo wir wissen, was Gottes Wort dazu sagt. Thema Sexualität ist dieses große Thema in unserer Zeit. Ja? Das ist nicht egal. Wenn wir die Wahrheit erkannt haben, müssen wir dazu stehen. Wenn wir die Liebe zur Wahrheit haben, müssen wir an der Stelle diese Liebe zur Wahrheit beweisen in irgendeiner Form. Und das ist eine ganz konkrete Geschichte, Leute. Das ist eine ganz konkrete Geschichte. An eurem Arbeitsplatz outet ihr euch als jemand, der da klare Standards hat? Als Gemeinden, als Pastoren outen wir uns mit klaren Standards? Ich weiß, dass es gefährlich wird. Also das Klima ist interessant mittlerweile, auch in Baden-Württemberg vor allem gerade, im frommen Schwabenland. Ich habe mal so überlegt, was passiert denn, wenn das wirklich so ist, dass die Kinder von klein auf jetzt mit Homosexualität infiltriert werden und das ganze Klima ist sowieso schon komisch, ja? Und du stehst dagegen auf und du bist dann der homophobe, fundamentalistische Christensektierer, so wie der übrigens bezeichnet wurde, der diese Petition auf den Weg gebracht hat. Vielleicht kennt ihr das, ja? Der wurde bezeichnet als homophober, fundamentalistischer Christensektierer. Leute, das seid ihr. Kriegen homophobe, fundamentalistische Christensektierer noch einen Raum vermietet? In Deutschland, ja, wenn das rauskommt. Was ist das? Ach, das ist der. Habe ich im Internet gesehen, was sie für einer sind. Und ich soll sie jetzt hier in meinen Raum lassen. Oh, da komme ich ja mit unter den Verdacht. Also das ist ja nicht mehr weit weg. Ja, das ist ja nicht weit weg. Ich möchte das ganz klar stellen. Für alle vielleicht, die diese Kassette mal hören, ja. Wir sind nicht homophob. Das ist eine Lüge. Wir sind nicht homophob. Wir haben ein klares Verständnis davon, was Gott darüber denkt. Und wir unterscheiden zwischen Person und dem, was sie tun. Das ist das Problem, dass viele das nicht tun und uns behaupten, wir tun das nicht. Doch, wir unterscheiden. Wir schaffen das, Sünde zu hassen und Menschen zu lieben. Und übrigens nicht nur auf dem Thema Sexualität, in jedem Bereich. Ja, wenn jemand lügt, ist er doch für mich nicht definiert als Lügner, nur deswegen. Das ist doch nicht durch und durch einfach nur ein Lügner. Das ist ein Mensch, der an der Stelle gesündigt hat. Und genauso ist ein Homosexueller für mich ein Mensch, der liebenswert ist, den Gott liebt, für den Jesus gestorben ist, der einen Raum hat an Gottes Herzen. Aber das Was Gott verurteilt, in seinem Wort verurteile ich auch. Und das ist Homosexualität als Sünde. Ich frage mich, warum das überhaupt eine Kategorie ist für Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Warum ist Sünde für die eine Kategorie? Warum regen die sich darüber auf? Das verstehe ich nicht. Wenn auch sonst Sünde für dich keine Kategorie ist, warum regst du dich auf darüber, dass ich Homosexualität Sünde nenne? Ich nenne auch Lügensünde. Ich nenne auch Ehebruchsünde. Ich nenne auch Steuerhinterziehungssünde. Damit ist nicht jeder Mensch von mir abgeurteilt oder diskriminiert. Sonst hätte ja Deutschland selber jetzt den armen Hoeneß diskriminiert. Nein. Und ich halte auch Homosexualität nicht für die zweite unvergebbare Sünde. Überhaupt nicht. Das ist nicht die schlimmste Sünde. Aber Gottes Wort nennt Homosexualität Sünde, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das, aber nochmal das andere, wir stellen klar, wir sind nicht homophob, wir lieben die Menschen, aber wir verurteilen das, was sie tun und sagen, es gibt auch von Gott her einen Weg daraus, den gibt es. Aber ich möchte nochmal wieder das auf der anderen Seite drehen, das Ganze. Es geht heute mehr nicht mehr nur darum, was sagen wir über einen einzelnen Menschen. Darum geht's auch. Wie gucken wir den Einzelnen an, was sagen wir über den? Aber wir müssen an der Stelle auch lehrmäßig klar sein. Und das ist das Problem. Wir sind heute in einer ganz anderen Situation als vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Vor 20 Jahren war lehrmäßig klar, was die Christenheit in den meisten Teilen zu dem Thema sagt. Lehrmäßig war das klar. Wie wir den Einzelnen beurteilen, ist nochmal eine andere Frage gewesen. Heute ist die Sache lehrmäßig nicht mehr klar. Heute lehren weite Teile der Christenheit, dass Homosexualität in Gottes Augen annehmbar ist und eine Schöpfungsvariante ist. Und diesen Unsinn haben alle 4 Großkirchen in England mit unterzeichnet. Presbyterianer, Anglikaner, Methodisten, Baptisten. Und wir sind eine kleine Gruppe da in dem Konzert. Das sind ganz wichtige Fragen, diese Liebe zur Wahrheit. Das sind wirklich wichtige Fragen für uns. Zum Beispiel an der Stelle, aber nicht nur an der Stelle. Und wenn wir Gemeinde bauen wollen, und das fängt ja klein an, kommen da schon Anfragen an uns, auch an so eine kleine Gruppe schon. Und dann kommt vielleicht jemand, sucht Hilfe, und ihr seid jetzt die Homo-Umerzieher, oder was bist du da jetzt? Und da müssen wir Weisheit haben, von Gott klar zu bleiben. Also Gottes Wort ist unser verbindlicher Maßstab in allen Glaubensfragen, in allen Lehrfragen, in allen Lebensfragen. Das Wort Gottes sagt was, wir glauben das. Und wir halten uns daran. Ich möchte noch was anderes ansprechen. Es gibt heute eine Mode, auch in charismatischen und anderen Kreisen, andere Autoritäten neben das Wort Gottes zu stellen. Und was ganz populär ist, sind Berichte über Tod- und Nahtoderfahrungen. Engelsoffenbarungen, Entrückungen im Himmel, überhaupt prophetische Dinge. Und dann gibt's dann weite Lehren darüber, wie man Portale öffnet und Engelsoffenbarungen hat, wie man es lernt, in den dritten Himmel zu gehen. Leute, das ist nicht am Rand. Das könnt ihr in Bethel Church lernen. Seid ein bisschen kritisch. Ich sag nicht, dass alles schlecht ist, was von da kommt. Aber es ist auch nicht alles gut. Nicht alles gut. Und es gibt die Tendenz, weil das dann irgendjemand gesagt hat und weil da irgendwas passiert ist, dem quasi Autorität neben dem Wort Gottes einzuräumen. Und ihr seid davor nicht gefeit. Ich sag's euch. Und wenn einer daherkommt, ein großer Mann, und erzählt, ja, ich habe das doch erlebt. Ich war 5 Minuten tot, 10 Minuten, halbe Stunde tot. Und ich habe gesehen, es gibt keine Hölle. Alles Liebe auf der anderen Seite. Gibt's diese Bücher, den Himmel gibt's echt, die erstaunlichen Erlebnisse eines Jungen zwischen Leben und Tod. Ganz populäres Buch, wird im Hensler Verlag verkauft. Ich kenne das Buch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist oder schlecht ist. Ja, ich will was ganz anderes sagen. Wir können das lesen und denken, ja, vielleicht ganz nett. Aber woran prüfen wir das? Wir prüfen es am Wort Gottes. Wir haben eine Liebe zur Wahrheit. Und ob einer 30 Minuten tot war und mir irgendwas erzählt, ist mir ganz egal. Und wenn 50 Leute sagen, ich war auf der anderen Seite und ich habe gesehen, wie es wirklich ist, und wenn das dem widerspricht, sage ich, das interessiert mich nicht. Und da ist eine Haltung eingeschlichen bei den Christen, solche Dinge irgendwie als quasi Offenbarung neben das Wort Gottes zu stellen. Ja? Und das dürfen wir nicht tun. Wegen mir, wir können dieses Buch lesen von dem Jungen, der 5 Minuten tot war, im Himmel war. Wenn der mit dem, was er sagt, mit dem hier übereinstimmt, ja, preis dem Herrn. Ja. Aber wenn nicht, ist mir doch egal, ob der tot war oder nicht. Leute, das muss euch völlig egal sein, ob hier einer kommt und ein Riesenwunder erlebt hat und sagt, ich war eine halbe Stunde tot und hab jetzt, ich sag euch jetzt, wie es wirklich ist. Ich will auf eine Haltung hinaus, ja. Und das ist so eine Mode. Ihr könnt ja mal eingeben im christlichen Büchermarkt, Thema Engel. Oh, wie viele Bücher, fromme Bücher ihr findet über Engel. Oder über Nahtoderfahrung. 90 Minuten zwischen Leben und Tod. Der Junge, der aus dem Himmel zurückkehrte, eine wahre Geschichte. Und nicht zuletzt euer lieber Freund William Paul Young, der die Hütte geschrieben hat, hat ein neues Buch geschrieben, Der Weg. Wenn Gott dir eine zweite Chance gibt, geht's auch um eine Nahtoderfahrung. Und Mensch eine zweite Chance kriegt. Und es ist aber viel unverblümtere Verführung als die Hütte. Deshalb kauft es auch keiner. Also es ist nicht so populär, das Buch. Ist zu platt. Wie beurteilen wir solche Dinge? Mir geht's. Es gibt nichts neben dem Wort Gottes, was Autorität hat in Lehrfragen. Ja? Nichts, gar nichts, auch kein Wunder, keine Offenbarung, keine neue Lehre, kein Bill Johnson und was weiß ich. Ich sage nicht, dass alles falsch ist, was von dem kommt. Paulus sagt selbst von sich, wenn ich käme und euch jetzt was anderes erzählen würde, ich wäre verflucht. Ja? Wenn ein Engel vom Himmel kommt, erzählt euch was anderes, er sei verflucht. Selbst wenn ich selber käme und euch was anderes jetzt erzählen würde, das wäre falsch. Ja, und da brauchen wir ein Stück weit, oder habt ihr schon, aber lasst uns das wieder neu festsetzen in unserem Herzen, dass wir so eine Liebe zur Wahrheit haben und uns nicht beeindrucken lassen von anderen Dingen. Übrigens, meine Schwester hatte auch eine Nahtoderfahrung und ihre Erfahrung war total schrecklich, fürchterlich. Die Dämonen haben auf ihr Klavier gespielt. Ich sag's mal so, ja, soll sie jetzt sagen, ach du Schreck, wenn ich sterbe, komme ich in die Hölle? Nein. Man muss einfach sagen, Evi, ich weiß nicht, was das war, was du da erlebt hast. Keine Ahnung. Das müssen wir einfach offen lassen. Ja, wo es herkam. Wenn Gott keine Offenbarung gibt, lass es offen. Aber Gottes Wort steht fest, dass du an Jesus glaubst und deswegen zum Vater gehst, wenn du stirbst. Und was du da erlebt hast, ist irgendwas anderes. Das war nicht der Himmel oder das, was auf dich zukommt. Okay, also, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was euch als Evangelium verkündigt worden ist, es sei verflucht. Paulus schließt sich da ein. Deswegen bleibe dem Wort Gottes gegenüber treu, halt es fest, bewahre es, verteidige es. Das ist deine Ehre. Okay, ich bin dafür, dass wir kurz die Fenster aufmachen, einmal aufstehen und uns rumdrehen. Damit ihr noch eine halbe Stunde könnt. Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Verfolgung um das Wort des Gottes willen. Und ja, die Schwester kam gerade auf mich zu, ich habe deinen Namen vergessen. Wie heißt du? Christine. Er sagte gerade, ja, es ist jetzt schon so, dass wir tatsächlich, dass es Bestrebungen gibt, dass Leute, die homophob in Anführungszeichen sind, dass man die in Psychiatrie einweist. Ja, es gibt Bestrebungen dahin. Es gibt noch kein Gesetz, aber es gibt Bestrebungen in die Richtung, das so zu drehen, europaweit. Dass quasi Homophobie eine Krankheit ist, ja, die behandelt werden muss. Aber wisst ihr, was das bedeuten kann? Und ja, das ist kein Spaß und das liegt nicht irgendwann weit in der Zukunft, ja. Aber wir müssen heute eine Entscheidung treffen. Bleibe ich dabei oder nicht? Und ich sage das nicht mit leichtem Herzen, ja, weil ich habe vor ein paar Jahren eine Lehre gemacht über Homosexualität und wir haben uns überlegt, ob wir das ins Internet stellen oder nicht. Und wir haben dann gesagt, okay, also wir drei Ältesten haben gesagt, wir stellen es ins Internet. Deshalb, wenn ihr Markus Kettner Homosexualität eingebt, dann findet ihr die Predigt. Also wenn du meinen Namen bei Google eingibst mit Homosexualität, dann findest du diese Predigt. Ja. Und das ist natürlich gefährlich, ja. Also ich glaube, ich habe da auch Angst, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe gedacht, Herr, wir müssen irgendwie den Preis dafür zahlen. Wir dürfen doch nicht, weil wir jetzt schon Angst haben, nicht mehr die Wahrheit sagen. Was soll denn passieren, wenn es noch enger wird? Wir können doch nicht denken, dass wir dann die Wahrheit sagen, ja. Wir können nicht davon aus, du kannst nicht sagen, ja, jetzt bin ich lieber ruhig, aber dann, wenn es wirklich drauf ankommt, dann sage ich die Wahrheit. Das ist doch Quatsch. Wisst ihr, wie damals die Christen in Rom zum Abfall verführt wurden unter dem Kaiser Decius? Das erzähle ich euch kurz. Und zwar war das so, dass es gar nicht darum ging, an was du glaubst. Das hat die Römer nie interessiert. Das interessiert Rom auch heute nicht. Rom interessiert nicht, was du glaubst. Sondern was hat den römischen Staat damals interessiert? Loyalität zum Staat. Das hat die interessiert. Und Loyalität zum Staat wurde bekundet, indem du den Staatsgöttern ein kleines Weihrauchopfer gebracht hast. So, und das wurde abgetestet. Du konntest also quasi geholt werden, wenn du denunziert wurdest, ja, haben die dich geholt und haben dich dann sozusagen vor die Götter gestellt und das Weihrauchding, das konntest du dann ins Feuer werfen, aber alles Paletti. Dann war für die klar, du bist loyal gegenüber Rom. Du hast den Staatsgöttern geopfert, so ein kleines Weihrauchopfer. Was du privat glaubst, komm, ist doch völlig egal. Du kannst doch Christ sein, ist mir doch egal. Mach dieses kleine Opfer und fertig. Und das ist doch eine Riesenverführung. Überleg mal, die Schwelle wurde ganz niedrig gemacht, nicht hoch, ganz niedrig. Und du wirst dann da abgeholt. Ich stell mir das jetzt einfach mal vor. Damals als römischer Bürger. Ja, Herr Kettner, Sie sind da denunziert worden von Ihrem Nachbarn, dass Sie nicht loyal sind gegenüber dem Staat. Und jetzt machen wir das einfach nur formal. Was Sie jetzt daheim machen mit Ihrer Christensekte, ist völlig egal. Aber werfen Sie hier dieses Weihrauchopfer da rein und dann ist die Sache geregelt. Teilweise die römischen Beamten hatten gar kein Interesse daran, die umzubringen, die Leute, ja? Und dann standen die Christen da. Ha, soll ich jetzt, soll ich nicht? Den Göttern nahe, das ist doch einfach nur so ein... Und die sagen, ach, das doch, ist mir doch egal, das geht doch, ich glaube das selber nicht an diese Götter. Jetzt schmeißen Sie das da rein und fertig. Was Sie daheim glauben, ist mir egal. Jetzt schmeißen Sie das. Denken Sie doch an Ihre Frau. Denken Sie an Ihre Kinder. Was soll denn aus denen werden, wenn Sie das jetzt nicht machen? Und ich sage es Ihnen nochmal, es geht gar nicht darum, was Sie glauben. Es geht wirklich nur um diesen Akt. Und wisst ihr, weil die Christen das dann nicht gemacht haben, haben die natürlich rumgeswitcht und gesagt, dann müssen sie ja was zu verbergen haben. Wer so eine kleine Sache nicht machen kann, der ist ja stur. Das muss ja ein Feind Roms sein. Und das wurde den Christen nachgesagt. Die sind stur, die leben ihr Werfen, wir werfen ihr Leben weg. Was hättet ihr gemacht? Die Christen sind zu Tausenden gestorben, weil sie dieses Opfer nicht gebracht haben. Liebe zur Wahrheit. Oh Mann, Herr. Lass uns darauf einstellen und diese Haltung in unserem Herzen haben. Ich lese öfter mal kirchengeschichtliche Sachen, nicht die im Mainstream, sondern das, was nebenher war. Das ist viel interessanter. Und wo Leute wirklich für ihren Glauben bezahlt haben. Und ja, und ich sehe uns ehrlich gesagt mit diesen freien Gemeinden, die jetzt entstehen, in der Tradition dieser Gemeinden, die immer bestanden haben, durch alle Jahrhunderte hindurch. Lasst euch nicht die Lüge erzählen, die gab's nicht. Und das ist alles neu, was wir machen. Das ist eine Lüge. Das ist nicht neu. Solche freien Gemeinden, die teilweise nicht in Bünden waren, die gab's zu allen Jahrhunderten. Das ist nur verschwiegen worden. Und wenn ihr verschwiegen worden in der offiziellen Kirchengeschichte, das haben wir nie gehört. Aber wenn ihr da studiert, euch werden die Augen rausfallen. Das sind alles die Ketzer, die umgebracht wurden von der katholischen und evangelischen Kirche. Das waren teilweise rechtgläubige Leute. Und wenn du das liest, was die Täufer damals gesagt haben, sagst du, Moment mal, das bin ich ja. Das bin ich. Und die Leute waren bereit, diesen Preis auch zu zahlen, ja. Bitte versteht, dass ich weit über das hinausrede, wovon ich Ahnung habe. Ja, leider. Aber, oder was heißt leider? Es ist schon so, aber ich denke, man muss es schon auch mal sagen, ja. Aber Verfolgung um des Wortes willen fängt ja viel kleiner an. Nachteile, wenn du die Wahrheit sagst. Schlechtere Arbeit, wenn du nicht betrügst. Oder dass du deinen Job verlierst, wenn du dich taufen lässt. Dass du Freunde verlierst, wenn du nicht mitsäufst. Dass du einsam bist und Außenseiter, wenn du nicht mit ins Kino gehst. Also die Kinder, unsere Kinder haben das doch ganz konkret. Nachteile um des Wortes willen oder Verfolgung. Und Paulus sagt, alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle. Wer ist alle? Bis auf Jonas. Deswegen. Wir müssen bereit sein, um des Wortes willen verfolgt zu werden. Heute, damit wir das auch morgen sind. In meinem Leben ging das dann so weiter. Ich habe mich dann entschieden, noch eine Ausbildung als Altenpfleger zu machen. Und ich habe dann während der Ausbildung abends für Leute gebetet im Bett, für ältere Leute. Und der Heimleiter hat das mitgekriegt und hat mich in seinem Büro zitiert und sagt, Herr Kettner, wir sind weltanschaulich neutral und Sie können, ich verbiete Ihnen das, dass Sie für die Leute beten. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe ich ihm einen langen Brief geschrieben und habe ihm das schriftlich erklärt und auch mündlich gesagt, ich bete nur für Leute, die das wollen. Ich beeinflusse sonst niemand, wenn sie mir das verbieten. Also ich kann mir das von ihnen nicht verbieten lassen. Und dann hat er gesagt, dann müssen Sie hier gehen. Dann bin ich da gegangen. Dann habe ich gedacht, Herr, also dann war diese Sache mit den Konsequenzen für mein Gehorsam, ja. Da hat der Herr ruckzuck eine neue Tür aufgemacht für mich. Das ist schon meine Erfahrung. Wenn wir konsequent gehorsam sind, der Herr macht immer eine Tür auf für uns. Ja. Also, er lässt uns nicht allein, wenn wir ihm gehorchen. Und Jesus verspricht sogar was. Wenn wir verfolgt werden um des Wortes willen, werden wir, und alles zurücklassen, werden wir hier tausendfaltig schon oder hundertfältig schon empfangen. Hier, mitten unter Verfolgung, sagt er dort. Mitten unter Verfolgung werden wir hier Häuser, Äckern, Brüder und Schwestern mitten unter Verfolgung empfangen. Dann kam ich da in das neue Altenheim. Da war es besser. Der Chef war Christ. Und ich kam da in eine Station und habe da meine Ausbildung fertig gemacht. Und der hat mir gleich eine Stelle als stellvertretende Stationsleitung angeboten. Fertig von der Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich, aber ich muss Ihnen eins sagen, ich verteile keine homöopathischen Medikamente. Das sind aber Leute gewesen, die haben homöopathische Medikamente verschrieben gekriegt und als Stationsleitung musste die Medikamente hinrichten. Ich habe gesagt, das tut mir leid, aber das mache ich nicht. Also ich sage das jetzt so locker, das war ein Kampf, den wir hatten, Silke und ich. kann man nicht, vielleicht doch, und das ist, bin ja ich nicht, und dies und das, und bla, bla, bla. Und, aber wir haben gemerkt, nee, ich habe gemerkt, ich kann's nicht tun. Ich will's nicht tun. Jedes Mal würde es mir einen Stich in mein Gewissen geben. Also Homöopathie ist ein neues Thema jetzt. Wenn ihr da keine Ahnung habt, dürft ihr mich gerne fragen. Ich halte das für eine moderne Form von Hexerei einfach, ja. Weil das nichts anderes will als Kraft entfalten, dynamisieren, nicht verdünnen, sondern dynamisieren, Kraft entfalten. Und das ist auch wirklich so, da wird eine Kraft entfaltet, aber nicht Gottes Kraft. Das ist dämonisch und ich habe schlimme Sachen gesehen bei Leuten, die das genommen haben. Aber ich habe das dem gesagt und stellt euch vor, mein Chef, der wollte unbedingt, dass ich dort in das Altenheim komme. Der hat gesagt, okay, wir finden eine Regelung für Sie. Und jedes Mal, wenn es Medikamente gab, morgens, mittags, abends, ist eine Mitarbeiterin aus einer anderen Station gekommen und hat für die Leute, die Homöopathie gekriegt haben, extra die Medikamente gerichtet, denen gegeben. Jeden Tag. Das ist schon der Hammer, oder? Ich habe gedacht, Herr, du bist stark, Herr. Aber das war nichts, ich erzähle das jetzt so locker, ja. Und auch dann nach unserer Gemeindegründung, ich gehe jetzt auf ein anderes Thema, weil das ist unser Thema hier. Wenn du Gemeinde gründen willst, musst du einen Preis für die Wahrheit zahlen. Und es gibt gerade diese grundlegenden Lehren, über die wir schon gesprochen haben. Wiedergeburt, Glauben, Taufe, Buße gehört auch noch dazu. Buße, Glaube, Taufe, Geistestaufe, Handauflegung, Totenauferstehung, ewiges Gericht. Ja, diese sechs, ich nehme mal diese sechs Lehren. Und für die müssen wir einen Preis zahlen. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Wenn wir die nicht festhalten, dann geht ja die Grundlage weg. Und wir mussten für jede, also noch nicht für jede, aber fast jede schon dieser Lehre einen Preis zahlen in unserer kleinen Gemeinde, in unserer fünfjährigen Geschichte. Ja. Für das Thema Taufe mussten wir einen Preis zahlen. Als das aufs Tablett kam, wollten schon viele nicht und die sind weggegangen. Als wir dann gesagt haben, aber wir wollen auch Buße. Wir machen das normalerweise so, dass wir so eine Lebensbereinigung vor der Taufe machen, ja. Tu Buße und lass dich taufen, sagt Petrus. Und dass man wenigstens die bekannten Sünden, die ich weiß, dass ich die vor Gott in Ordnung bringe, mein Leben aufräume. Nicht, dass ich jetzt suche, ja, aber ich tue Buße und kehre um und kehre mich zum Herrn hin. Und es war wirklich so, dass ein Mann mir ins Gesicht gesagt hat, ich möchte mich gern taufen lassen. Ich sage, ja gut, okay, aber vorher gibt's ein Gespräch, Lebensbereinigung, hier ist ein Zettel, kannst dich vorbereiten. Und der hat gesagt, oh, nö, dann lasse ich mich lieber in der anderen Gemeinde taufen, da kann ich ohne Buße getauft werden. Das hat er so gesagt. Da habe ich gesagt, das ist schlimm, aber das musst du dann so machen. Preis für Buße. Also ich rede jetzt in dem Kontext Gemeindebau. Wir müssen diese Lehre von der Buße festhalten. Wir können nicht einfach die Leute da rauslassen und sagen, du kannst so weiterleben wie vorher. Nein, das geht nicht. Und die Lehre von der Taufe, ja? Da über dieser Lehre habe ich wirklich schlimme Dispute erlebt. Nicht, dass ich die angezettelt habe, aber schlimme Konfrontationen auf der menschlichen Ebene. Und ja, das ist nicht so, dass ich habe Freunde in der Landeskirche. Ich habe Silkes beste Freundin ist aus der Landeskirche. Ja, mit der könnten wir nie Gemeinde bauen, aber ist trotzdem Silkes Freundin. Ja, und ich habe auch noch Freunde in der Landeskirche. Und ich drück denen nicht jedes Mal ein Gespräch über Taufe auf, wenn die Geburtstag haben. Ja. Die wissen, wo ich stehe. Ich weiß, wo die stehen. Ich finde das schlimm. Ich finde das auch einen schlimmen Kompromiss, den sie machen. Aber ich habe den Kontakt nicht abgebrochen zu ihnen und ich sehe andere Sachen in ihrem Leben, die gut sind, wo ich bei Leuten, die getauft sind, vermisse. Leider. Ja. Das soll das überhaupt nicht rechtfertigen. Nur für Taufe einen Preis zahlen, selber und auch im Gemeindebau. Kein Kompromiss an der Stelle. Dann auch das Thema Geistestaufe. Wir mussten wirklich einen hohen Preis zahlen, dieses Thema festzuhalten. Ich bin mehr überzeugt als früher, dass ohne Geistestaufe wirklich kein Gemeindebau möglich ist, biblischer Gemeindebau. Und dass es wirklich normal ist, für jeden Christen in Sprachen zu reden. Okay, da gibt's manche Leute tun sich schwer und die brauchen länger und okay, das ist, ich will niemand unter Druck setzen. Ja, das, darum geht's nicht. Aber wir haben erlebt, dass, ja, das kann ich erzählen, ich sag keinen Namen dazu, egal. Ich erzähle es einfach. Wir haben erlebt, dass bei uns im Leitungsteam jemand für uns aus heiterem Himmel, für Klaus und mich damals aus heiterem Himmel, gesagt hat, ich glaube nicht mehr an diese Lehre von der Geistestaufe und ich bete auch nicht mehr in Sprachen. Und was ihr da macht, ist auf jeden Fall nicht biblisch. Aber was es ist, weiß ich nicht. Das kam für uns wirklich aus heiterem Himmel und das war ein schlimmer Schock für uns. Es war nach 2 Jahren Gemeinde, wo wir 2 Jahre als Gemeinde unterwegs waren. Und ich habe echt gedacht, ich sitze im falschen Film. Weil das war ein Mann, der vorher selber für andere gebetet hat, um Geisteserfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja. Und wir haben gedacht, ja, was machen wir denn jetzt hier? Herr, was machen wir denn jetzt hier? Dann haben wir erstmal gesagt, okay, jetzt tragen wir das mal nicht in die Gemeinde, jetzt versuchen wir irgendwie miteinander mal klarzukommen eine Zeit lang und vielleicht wirst du dich im halben Jahr nochmal anders entscheiden, ja? Und haben dann so weitergemacht, aber es war zunehmend schwierig, auch mit dem Thema Lobpreis dann und Gebet und überhaupt, das war zunehmend schwierig. Und ich habe gedacht, ja, man kann den doch jetzt nicht irgendwie rausschmeißen, weil er nicht in Zungen betet. Verstehst du? Ich war früher auf der anderen Seite, ich wurde rausgeschmissen, weil ich in Zungen bete. Also sag ich mal so. So, das haben ja viele von euch erlebt. Sollen wir jetzt jemanden rausschmeißen, weil er nicht in Zungen betet? Ich überspitze das Ganze mal. Ja? Hat das jemand von euch erlebt, dass ihr rausgeschmissen wurdet irgendwo, weil ihr im Geist getauft wurdet? Ja. In Zungen betet. Es gibt Leute, die haben das so krass erlebt, ja. Ich wurde rausgeschmissen, weil ich in Zungen bete. Und jetzt fange ich an und mache das Gegenteil. Jetzt schmeiße ich jemanden raus, der nicht in Zungen betet. Also, ihr wurdet nicht rausgeschmissen, ja. Sondern ausgesendet. Okay. Okay. Ja. Das ist gut. Das ist noch ein guter Fall, ja. Aber also so stand auf jeden Fall die Frage vor mir. So stand die Frage vor mir. Ich dachte, die Leute werden das denken von mir oder von uns, von Klaus und mir. Jetzt sägen wir den ab, weil der nicht in Sprachen betet. Das ist doch ein Nebengleis. Das ist doch nicht heilsnotwendig. Es ist nicht heilsnotwendig. Aber wir haben uns da echt schwer damit getan, ja. Das war wirklich ein Leid. Ich habe aber empfunden, dass das Ganze tiefer geht. Ich habe gemerkt, es geht um einen Angriff auf den Heiligen Geist. Ja. Und das habe ich da empfunden und das hat mir richtige Schmerzen gemacht. Ich habe da wirklich gelitten drüber, körperlich gelitten darüber, bis wir da irgendwie gesagt haben, was finden wir denn da bloß für eine Lösung? Und ich sage euch, die einzige Lösung war, dass wir, weil der Mann, der wollte eigentlich das Ganze, der hat dann übrigens das Wort Gottes sehr stark betont, ja, was ja nicht falsch ist, aber der hat dann eben das andere außen vor gelassen. Und der wollte das Ganze eher runterspielen, sagen, das ist doch jetzt nicht so schlimm und es geht doch trotzdem und wir bleiben jetzt miteinander. Und aber in der Praxis hat sich gezeigt, dass es nicht ging. Vor allen Dingen, weil er in der Leitung war und er ist nicht jemand, der ruhig sein kann in einer Gemeinde. Ja. Man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, es geht aus der Leitung, setz dich da hinten rein. Die ganze Teenie-Arbeit geleitet. Und ja, das war für uns heftig, aber wir mussten das ganze Ding auf die Spitze treiben und darauf bestehen, dass sie nicht mehr kommen. Wenn sie daran festhalten wollen. Und das war eine schlimme Zeit für den Klaus und für mich. Halbes Jahr, ja. Und wir haben, er ist dann gegangen und hat auch noch andere mitgenommen. Also es sind andere mit ihm mitgegangen. Einige, es waren dann ungefähr 25, die mit Kindern weg waren. Oder 20? Ja, diese gegangen. Hm. 20? Jahr drauf haben wir nochmal 25 verloren oder 30. Ja. Und da waren wir unter Null, da waren wir im Minusbereich angekommen. Ja, ich will nur sagen, wir stehen immer wieder vor dieser Frage, machen wir einen Kompromiss mit der Wahrheit? Und das ist, geht jetzt nicht so einfach. Die Lösungen sind ja manchmal nicht so, dass man sagt, ich mache jetzt hier einfach reinen Tisch, ich schmeiß alle Falschen raus, bumm, fertig. Ja, so einfach liegt ja die Sache nicht immer. Ja, aber trotzdem diese Frage, kein Kompromiss mit der Wahrheit. Und wenn wir Gemeinde bauen wollen, gerade bei jungen, neuen Gemeinden, wir brauchen das, wir müssen uns das auf die Fahne schreiben. Und da kostet's was, weil du bist so wenig und dann verlierst du nochmal drei, weil sie das nicht wollen. Und das tut richtig weh. Und bei uns, wir sind auch noch die Größe, wo es richtig weh tut, wenn Leute weggehen. Ja. Und ich meine, Zwickau ist es nicht mehr so schlimm, 300 oder 250 ist egal, ja. Nein, das tut immer weh. Natürlich, es tut immer weh. Es tut immer weh. Und genau einen anderen Preis, den wir noch zahlen mussten, war bei dieser Frage, dass wir Ehe und Familie über den Dienst stellen. Das haben wir eingefordert von einem Mitarbeiter bei uns oder einer Mitarbeiterin in der Gemeinde, dass sie die Ehe und ihre Familie über ihren Dienst stellt. Und das wollte sie nicht. Und dann ist sie gegangen und hat auch wieder viele Leute mitgenommen. Und wir waren wirklich an einem Punkt, wo wir gesagt haben, Herr, bitte erbarm dich über uns. Also wir kennen diese Stellen, wo das richtig was kosten kann, ja, im Gemeindebau. Aber das hat keinen Wert. Paulus sagt an einer Stelle, wir können nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. 2. Korinther 13, 8. Wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Und wenn du richtig drüber nachdenkst, gilt das auch für dich. Du hast letztendlich keine andere Wahl. Du gehst mit der Wahrheit. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Entschuldigung, dass der Dienst, Entschuldigung, ja. Dass sie hatte den Dienst über Ehe und Familie gestellt und wir haben darauf bestanden, dass Ehe und Familie über dem Dienst stehen. So war es, Entschuldigung. Ja. Und, ja. Und dass sie... Wir haben ihr eine Auszeit verordnet und haben ihr verordnet, dass sie sich um ihren Mann kümmert und um die Familie. Und das wollte sie nicht, ja. Und auch an der Stelle haben wir einen hohen Preis gezahlt, ja. Okay. Ich komme zum Schluss. Den Preis für die Wahrheit zahlen. Ich glaube, dass große Verheißungen damit verbunden sind, ja. Wenn wir das tun, wir gewinnen was. Es ist nicht, dass wir was verlieren, sondern wir gewinnen was. Wir gewinnen das Beste, wir gewinnen die Perle, wir gewinnen den Schatz im Acker. Wir gewinnen was. Und wir wollen ans Ziel ankommen. Wir wollen so laufen, dass wir ankommen. Wir wollen so kämpfen, dass wir den Sieg kriegen. Wir wollen nicht einfach nur in die Luft schlagen. Wir wollen am Ziel ankommen. Das ist mein Gebet, Herr, ich möchte am Ziel ankommen mit dir. Und nicht nur ich, sondern ich möchte viele hinter mir herziehen, die auch am Ziel ankommen. Das ist meine Vision, ja. Und deswegen gucke ich Leute an, die am Ziel angekommen sind. Wie haben die gelebt? Und was für einen Preis haben die gezahlt? Und lasst uns das auch in unserem Herzen festsetzen, dass wir das tun wollen. Ganz, ja, das lasse ich jetzt, den Rest lasse ich weg. Ich denke, ich habe genug gesagt. Ein praktisches Beispiel. Ich bin vor 5 Jahren mal einen Marathon gelaufen. Das wäre jetzt nicht mehr möglich, ja. Ich habe seitdem wieder viel zugenommen, aber ich habe das tatsächlich mal gemacht. Das war so ein Traum von mir. Und in dem Vorfeld habe ich einiges gelernt, geistlich gelernt. Wenn du dich auf einen Marathon vorbereitest, kannst du geistlich viel lernen, was das bedeutet. Weil ich glaube, dass unser Leben mit Jesus sowas ist wie ein Marathon. Das ist kein Sprint. Das geht eine Zeit lang. Und da musst du eine Zeit lang durchhalten. Du kannst nicht deine Kraft am Anfang verbrauchen. Und super anfangen können viele. Das habe ich beim Marathon gesehen. Ja, viele fangen super an. Die waren viel schneller als ich. Und bei Kilometer 35 habe ich sie am Straßenrand liegen sehen. Aber der Marathon geht 42 Kilometer. Und so ist es auch mit vielen christlichen Diensten. Gut anfangen können viele. Aber fang langsam an. Ich habe langsam angefangen. Ich bin erstmal langsam gelaufen, erstmal gucken. Weil ich wusste, ich muss noch lange laufen. Deswegen, wenn du anfängst irgendwas, fang ruhig langsam an. Fang ruhig klein an. Vieles, was groß anfängt, ist am Schluss nicht mehr groß. Also das war was ich gelernt habe. Ich fang mal langsam an. Und bei dem Training übrigens, der große Fehler ist, zu schnell zu laufen. Das ist der große Fehler. Im Marathontraining musst du lange laufen und langsam laufen. Lange und langsam. Und meistens läuft man viel zu schnell und viel zu kurz. Und das ist bei uns auch so. Lass uns doch langsam gehen in unserem Herrn, Weg mit dem Herrn. Sein Tempo. Und ich hab gemerkt, was ich noch gelernt habe, ist, von nichts kommt nichts und von etwas kommt was. Also man kann tatsächlich besser werden, man kann trainieren, man kann sich konzentrieren und man wird langsam besser. Nicht über Nacht, aber man wird langsam besser. Mit dem Ziel im Auge wird man langsam besser. Und ich möchte euch da auch ermutigen, es bringt was, was ihr tut, wenn ihr festhaltet an der Wahrheit. Vielleicht seht ihr das Ergebnis nicht morgen. Aber wenn du trainierst und guckst zurück, du siehst, wie du tatsächlich immer besser wirst. Immer länger laufen kannst und immer schneller wirst. Und wenn du aufhörst zu trainieren, passiert das Gegenteil. Ist tatsächlich so. Deswegen, die Ermutigung, es bringt was, im Wort zu bleiben. Es bringt was, dabei zu bleiben. Und dann lauf dein Tempo. Lauf dein Tempo. Vergleich dich nicht. Geh weiter mit dem Herrn. Und du wirst ankommen. Und Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass das vor unseren Augen ist heute Morgen. Nicht nur den Preis, den wir zahlen, sondern das Ziel, Vater, dass wir ankommen wollen in unserem Lauf. Und viele sind vorausgegangen. Wir sind nicht die Ersten, mit denen es anfängt. Viele sind vorausgegangen, die uns heute ermutigen. Und viele haben den Preis gezahlt, Vater, von denen wir lernen wollen. Und ich bitte darum, Vater, dass wir das, dass du sowas freisetzt in uns, dass wir ja so eine Entschiedenheit haben in unserem Herzen für die Wahrheit. Dass wir so eine Entschiedenheit haben, auch alleine zu stehen, wenn es nötig ist. Dass wir eine Entschiedenheit haben, auch Nachteile hinzunehmen, Vater. Vater, gib du das uns. Wir beten darum, dass du uns auch dadurch auszeichnest. Dass wir uns dadurch auszeichnen, Herr. Dass wir beides haben, Kraft und Wahrheit. Und ich möchte einfach fragen, wenn ihr das wollt, dass wir nochmal beten und sagen, Herr, wir nehmen diese Liebe zur Wahrheit an, dann lass uns doch einfach aufstehen und das ausdrücken. Ich gebe euch ein paar Worte, ihr könnt die nachbeten. Und ich bete einfach in diese Richtung, dass ich sage, Vater, ich empfange diese Liebe zur Wahrheit ganz neu. Pass auf, ich bete es euch jetzt vor. Ich wollte euch nur vorher sagen, dass ihr nicht die Katze im Sack kauft, ja. Vater, ich komme zu dir. Und ich empfange neu die Liebe zur Wahrheit. Gib mir diese Liebe. Zu deiner Wahrheit. Zu deinem Wort. Dass ich dir treu bleibe. Bring du mich ans Ziel. Und lass mich viele hinter mir herziehen. Die auch ans Ziel ankommen. Amen. 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 Amen.